Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Wir lesen gemeinsam aus Lukas 24 ab Vers 13. Lukas 24 ab Vers 13. Hier steht: Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war und mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und, als seinen Leib nicht gefunden hatten, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich so, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er sich mit ihnen zu Tische legte, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Hier eine Ostergeschichte. Zwei aus dem weiteren Jüngerkreis, nicht aus dem Zwölf, wir wissen ja, Jesus hatte noch einen weiteren Jüngerkreis, waren am Ostermorgen auf dem Weg nach Emmaus. Und sie unterhielten sich über die Frage: Wie konnte es möglich werden, dass Jesus am Kreuz starb? Das schien für sie total unmöglich. Wenn man bedenkt, warum wurde dieser Jesus zum Tod verurteilt? Dieser Jesus, der eigentlich nie gesündigt hat, der lahmgehend gemacht hat, blinde sehend gemacht hat, Kranken geholfen hat. Also, sie verstanden die Welt nicht mehr. Und warum hat Gott Vater seinen Sohn Jesus Christus nicht verschont von diesem enormen Gericht, dass er schließlich als Verfluchter am Kreuz gestorben ist? Sie hatten Fragen über Fragen. Und sie unterhielten sich über diese nicht zu klärenden Fragen. Es ist ja immer so, wenn so zwei die gleichen Fragen haben und sich unterhalten, kommt man nur tiefer immer ins Fragen hinein. Sie hatten keine Lösung. Plötzlich war da ein Dritter neben ihnen. Sie haben ihn kaum beachtet. Und der spricht sie plötzlich an. Übrigens sagt uns der Text, dass es Jesus war. Und er fragt sie: was redet ihr miteinander? Die waren derart bewegt von dieser Frage, die mussten jetzt stehen bleiben. Also, so eine komische Frage, das hätten sie jetzt also wirklich nicht erwartet. Und sie mussten stehen bleiben und haben gesagt, bist du der Einzige, der in Jerusalem ist und nicht weiß, von was man redet? Das ist doch selbstverständlich, alle reden vom Gleichen, wir reden von dem, über das alle reden gegenwärtig. Und jetzt kommt noch eine Nachfrage, über was denn? Hat jetzt noch gerade gefehlt. Das ist ja auch so. Das weiß doch jeder, über was man spricht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die übersprudelnd beide sich ins Wort gefallen sind und jetzt erzählt haben, was eigentlich geschehen ist. Sie haben dann gesagt, ja, das ist doch dieser Jesus von Nazareth. Der wurde doch von den Hohenpriestern und den Obersten zum Tod verurteilt und sogar gekreuzigt. Und das war doch ein ganz gewaltiger Prophet. Er hat gewaltige Taten getan, er hat Kranke gesund gemacht, lahmgehend gemacht. Und wenn man den predigen hörte, also gewaltig im Wort, der hat nicht nur so etwas hingebröselt, sondern der hat geredet. Man war bis ins tiefste Herz bewegt, wenn der geredet hat. Und jetzt stellt man sich vor, haben es die Obersten unseres Volkes zustande gebracht, dass der an ein Kreuz genagelt wurde und als ein Verfluchter starb. Jetzt kommt so ein ganz kurzes Nachsätzli, das eigentlich fast alles sagte. Wir aber hofften, wir die Jünger, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlöst. Wir haben gemeint, das sei der Messias. Wir haben gemeint, der werde plötzlich auf den Thron Davids steigen. Wir haben gemeint, der werde die Römer verjagen und werde Israel zu einer glanzvollen Zukunft führen, so wie es im Alten Testament steht. Wir haben gemeint, er werde ein Friedensreich aufrichten auf dieser Erde. Und jetzt hängt er am Kreuz und wird in ein Grab gelegt. Wir verstehen es nicht mehr. Und jetzt kommt noch ein Problem dazu, das ist jetzt noch der Höhepunkt. Das sind Frauen, die mit uns Jesus nachgefolgt waren. Heute Morgen früh zum Grab gegangen. Erstens mal war der Stein weg. Und zweitens haben sie den Leichnam nicht gefunden. Also gestorbene Leute sucht man sonst nicht. Das ist ja, die sind immer dort, wo sie sind. Und sie haben den Leichnam nicht gefunden. Man muss sich das mal vorstellen, wenn man einen Leichnam sucht, wenn er weg ist. Und dann sagen sie weiter, und sie hätten eine Erscheinung gehabt von Engeln. Und die hätten gesagt, dass er lebe. Stellt euch mal vor, da geht Jesus neben ihnen. Und jetzt sagen ihm da die beiden, scheinbar lebe er. Oder? Scheinbar lebe er. Das hat Jesus fast verjagt. Also ich kann mir gut vorstellen, er hat nachher gerade zu reden begonnen. Wenn man ihm, dem Lebendigen, sagt, er lebe, Möglichkeitsform. Also furchtbar. Und dann haben sie noch weitergefahren und gesagt, und die Jünger, die mit uns waren, sind auch hingegangen. Das ist eben mit den Frauen ein bisschen, also die haben nachher kontrolliert. Und stellt euch vor, die haben es genau gleich vorgefunden. Das Grab ist leer. Ihn haben sie nicht gesehen. Noch niemandem ist Jesus erschienen. Ja, bis da kommt Jesus zuhören. Er war fertig. Jetzt musste er das Wort ergreifen. Jetzt musste er hier eingreifen in die Geschichte und sagt, oh, ihr Unverständigen. Ihr habt eigentlich das Letzte nicht verstanden. Musste das nicht alles geschehen? Haben nicht die Propheten davon gesprochen, dass dieser Jesus, eben gerade der Messias, zuerst am Kreuz sterben muss und dann auferstehen muss? Das ist doch genau das, was über den Messias im Alten Testament gesagt wurde. Und übrigens, ich war ja bei euch. Und wir können das in den Evangelien nachlesen. Jesus hat oft seinen Jüngern gesagt, ich werde sterben und werde am dritten Tag auferstehen. Und sie verstanden nicht, von was er redete, denn jeder muss ja irgendwann sterben. Aber Jesus hat nicht das gemeint. Er hat gemeint, dass er überliefert wird, dass er gekreuzigt wird, umgebracht wird und auferstehen wird. Er hat's ihnen doch gesagt. Und dann hat er gesagt, hört mal, ich zeige jetzt euch anhand des Alten Testaments, dass Jesus am Kreuz von Golgatha sterben musste und auferstehen musste. Er gab ihnen Nachhilfeunterricht. Das habe ich ab und zu auch gemacht, als ich Lehrer war. Also Nachhilfeunterricht. Er hat ihnen das ja alles schon mal gesagt, aber jetzt hat er es ihnen noch einmal gesagt. Aber eines muss ich sagen. Ich wäre gerne bei diesem Nachhilfeunterricht dabei gewesen. Hi. Das muss enorm interessant gewesen sein, als Jesus angefangen hat bei Mose und dann durch das ganze Alte Testament hindurchgegangen ist und gezeigt hat, dass das Alte Testament lehrt, dass er am Kreuz sterben muss und auferstehen muss. Es ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und jetzt hat hier Jesus eigentlich den Schlüssel zur Bibel uns gegeben. Wir müssen nämlich die Bibel in einer ganz bestimmten Weise lesen. Nämlich die Bibel redet vom Gekreuzigten und Auferstandenen. Man nennt das den hermeneutischen Schlüssel. Also, ja, hermeneutischen, einfach den Bibelauslegungsschlüssel. Die Bibel muss man christozentrisch verstehen. Das ganze Alte Testament redet von Jesus. Und einige haben das noch nicht verstanden. Die meinen, das ganze Alte Testament redet vor allem von Israel. Nein, es redet von Jesus. Und jetzt hat Jesus begonnen. Das waren Stunden, die er jetzt geredet hat. Oder sie gingen ja nach Emmaus. 11 Kilometer mussten sie gehen. Und Jesus ist ihnen gleich zu Beginn begegnet. Und wenn man 11 Kilometer geht, ihr wisst ja, wie lange das etwa geht, oder? Und dann hat er angefangen bei Mose und hat weiter erzählt. Und ja, ich kann jetzt mit euch heute Morgen nicht so lange reden. Das wäre ja auch hochinteressant, wenn ich jetzt mal anfangen würde und euch anhand des Alten Testaments zeigen würde, wie das Alte Testament von Jesus redet. Aber ich möchte doch einige Stellen mal herausgreifen. In Jesaja 49, Vers 6 wird gesagt, dass Jesus auf diese Erde kommen wird und dass er für das Volk Israel kommen wird und für die ganze Heidenwelt. Interessant, auch für das Volk Israel. Und er wird deshalb für das Volk Israel und für die ganze Heidenwelt kommen, weil alle Menschen Sünder sind. Alle Menschen. Ob sie jetzt zu Israel gehören, ob sie jetzt zur Heidenwelt gehören, alle Menschen sind von Natur aus Sünder. Und als Sünder sind sie von dem heiligen Gott durch ihre Sünden getrennt. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen als der eigentliche Messias, um das Grundproblem der Menschheit zu lösen. Wenn ich heute eine Umfrage machen würde in schönen Wert, was ist das Grundproblem der Menschheit? Hey, was bekäme ich da für Antworten? Ich muss sagen, das Grundproblem der Menschheit ist die Sündhaftigkeit des einzelnen Menschen. Alles andere sind eigentlich nur Auswirkungen davon. Jeder Mensch ist ein Sünder seit dem Sündenfall von Adam und Eva. Und als Sünder beleidigt er Gott, die höchste Majestät Himmels und der Erde. Und jetzt kommt ein Problem. Der Mensch kann keine einzige Sünde in seinem Leben selber wieder gut machen. Das kommt daher, weil wir nicht rückwärts leben können. Das ist das Problem. Also ihr könnt zum Beispiel den gestrigen Tag nie mehr leben, nie mehr. In alle Ewigkeit nie mehr. Wir haben keinen Zugang zu unserer Vergangenheit. Und wenn wir in der Vergangenheit gesündigt haben, wir können keine einzige Sünde ungeschehen machen. Und wenn wir sterben mit unseren Sünden, kommen wir an den Ort der ewigen Gottferne in die Hölle. Eigentlich ist der Mensch auf sich selber gestellt verloren. Die ganze Menschheit ist, weil sie gesündigt hat, verloren. Und jetzt kommt der Messias. Und er ist gekommen, um uns aus dieser Verlorenheit herauszuführen. Er ist gekommen, um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Und das steht in Jesaja 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Gott Vater hat die Schuld aller Menschen auf Jesus, seinen Sohn, gelegt. Jetzt kommt vielleicht der gewaltigste Vers im Alten Testament. Das ist Jesaja 53, Vers 5. Den müsst ihr auswendig lernen. Das ist der gewaltigste Vers überhaupt. Hier steht, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus Christus hat, nachdem er unsere Sünden trug, wurde er durchbohrt um unsere Sünden willen. Interessant, Jesaja wusste nichts von einer Kreuzigung. Früher, zu seiner Zeit, hat man nur gesteinigt. Was hat er sich wohl vorgestellt? Er wurde durchbohrt. Wir wissen es heute. Seine Hände wurden mit Nägeln durchbohrt. Seine Füße wurden durchbohrt mit Nägeln. Er wurde durchbohrt um unserer Sünde willen. Er wurde gequält und zerschlagen um unsere Sünde willen. Wie hat man ihn gegeißelt, bevor er gekreuzigt wurde? Steht alles hier geschrieben. Jesus hat die Strafe, die mir gegolten hätte, ich habe ja gesündigt, nicht er, aber weil er meine Sünden trug, hat er meine Strafe getragen. Noch einmal, er wurde durchbohrt um des armen Mauerhoffers Vergehen willen. Er wurde zerschlagen um armen Mauerhoffers Vergehen willen. Die Strafe, die armen Mauerhofer hätte treffen müssen, liegt auf ihm. So steht's. Und jetzt könnt ihr euren Namen einsetzen. Er hat für jeden Menschen die Strafe getragen. Für jeden Menschen das Gericht getragen. Und deshalb kam dieser Jesus heute allen Menschen die Vergebung der Sünden anbieten. Und jetzt achtet mal, wie Jesus das formuliert. Er sagt, ihr Unverständigen, und im Herzen träge, an alles zu glauben. Und jetzt kommt hier, musste nicht der Christus dies leiden. Ein Wörtlein ist hier das Entscheidende. Musste nicht. Jesus musste ans Kreuz. Es gab keinen anderen Weg. Das war nicht seine Freiwilligkeit. Er musste, weil ich ein Sünder bin, er konnte mir nicht anders helfen. Er musste an meiner Stelle am Kreuz sterben. Er musste das. Und weil er an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist, dort meine Sünden trug, dort mein Gericht trug, kann er mir heute die Vergebung anbieten. Jetzt meine Frage, was machen wir mit diesem Angebot? Was machen wir mit diesem Angebot? Gott will uns die Sünden vergeben. Und jetzt können wir doch danken vor Gott hinstehen und sagen, danke, Herr Jesus. Und ihm unsere Sündenschuld bringen und sagen, ich habe gelogen, ich habe geflucht, ich habe Dinge gemacht, die dir nicht gefallen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Ich vergebe dir. Er sagt nicht, was du, ein schlimmer Kerl. Hey. Nein, er vergibt mir. Er nimmt mir meine Sünden weg. Jesus geht weiter. Und sagt, das Alte Testament hat nicht nur davon gesprochen, dass ich am Kreuz sterben werde. Das Alte Testament hat auch davon gesprochen, dass ich auferstehen werde. Der Mann, der als Erster das gesehen hat, dass Jesus auferstehen wird, ist Hiob. Hiob hat nämlich in Kapitel 19, Vers 25 gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. und als letzter wird er sich aus dem Staub erheben. Das heißt, er wird in ein Grab gelegt und wird aus dem Staub sich erheben. Er wird auferstehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in Psalm 16, Vers 10 steht, denn meine Seele wirst du nicht dem Scheol, dem Totenreich lassen und wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Also Jesus Christus wird auferstehen. Es würde im Alten Testament, ich könnte noch viel, viel mehr Stellen sagen, aber es tut's. Also es wird gesagt im Alten Testament, Jesus wird auferstehen. Und Jesus ist auferstanden. Deshalb ist das gar nicht so Besonderes, dass sie den Leichnam Jesu nicht mehr gefunden haben. Er ist auferstanden. Jesus lebt und ich muss euch sagen, das größte Wunder aller Zeiten ist, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben es noch nie erlebt, wir alle nicht, die hier anwesend sind, dass ein Mensch wieder auferstanden ist. Wir haben höchstens erlebt, vielleicht bei einem Wunder, dass ein Mensch wieder lebendig gemacht wurde, aber ist unterdessen schon wieder gestorben. Auferstanden heißt, er lebt in alle Ewigkeit und wird nie mehr sterben. Also ich habe das noch nie gesehen. Aber ich glaube der Bibel. Ich glaube, dass dieser Jesus, der dort in ein Grab gelegt wurde, ein Stein wurde vor das Grab gerollt, dass dieser Jesus aus diesem Grab auferstanden ist und einen neuen Leib bekommen hat. Er war ja neben den Emmausjüngern, müsst ihr euch vorstellen, er redet jetzt gerade mit den Jüngern als Auferstandener. Er hat eine Stimme, kann reden. Er kann argumentieren. Stellt euch mal vor, wie lange er jetzt schon geredet hat. Wurde nicht heißer, hat geredet. Also er war fassbar, man konnte ihn anrühren. Er ist wirklich auferstanden. Jesus lebt heute. Und dieser auferstandene Christus möchte jetzt eines. Er möchte in meinem Leben Wohnung nehmen. Er möchte bei mir einkehren. Er möchte durch den Heiligen Geist in mir Wohnung nehmen. Denn in dem Augenblick, wo er in mir Wohnung nimmt, schenkt er mir eine neue Stellung vor Gott. Nämlich die Stellung der Gotteskindschaft. Es steht nämlich in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, das heißt die Befähigung und das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und ich möchte Sie mal fragen, haben Sie den auferstandenen Christus auch schon aufgenommen? Mal gesagt, Herr Jesus, du hast mir die Sünden vergeben. Ich habe nur einen Wunsch. Kehre du jetzt in meinem Leben ein. Und wenn Jesus in unserem Leben einkehrt, werden wir in dem Augenblick, wo Jesus in unser Leben kommt, ein Gotteskind. Und jetzt kommt eigentlich das Gewaltigste. Wenn ich ein Kind des Allerhöchsten bin, kann ich mit Gott Gemeinschaft haben. Ich kann mit ihm reden im Gebet und er redet zu mir durch dieses heilige Wort. Er redet zu mir, ich darf Gemeinschaft haben. Während Jesus jetzt da mit diesen Jüngern geredet hat, kamen sie nach und nach nach Emmaus. Und Jesus stellte sich so, als wollte er am Haus dieser beiden Jünger vorbeigehen. Und dann haben sie sich ihm zugewandt und gesagt, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Könnt ihr euch vorstellen, also die sind den ganzen Tag gegangen zusammen. Und jetzt war die Sonne schon am Horizont, am Sinken, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und Jesus ließ sich erbitten und kam mit ihnen in das Haus. Und dann haben die zwei schnell ein Nachtessen zubereitet. Leider steht nicht, was sie gemacht haben. Ja, es waren auch zwei Männer. Also gut, haben die schnell ein Nachtessen zubereitet. Und jetzt geschieht etwas ganz Besonderes. Die setzen sich zum Tisch und jetzt benimmt sich dieser Mann, der so lange mit ihnen geredet hat, wie wenn er der Herr dieses Hauses wäre. Es steht nämlich hier, ich lese es vor, es heißt, und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es. Als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Oder da ist Brot auf dem Tisch. Und jetzt beginnt Jesus Wie wenn er jetzt der Chef wäre hier. Nimmt das Brot, segnet es, bricht es und gibt es seinen Jüngern. Und in dem Augenblick, wo er das Brot bricht, es ihnen gibt, sehen sie, das ist ja Jesus. Das ist ja der Auferstandene. Könnt ihr mal dieses Aha-Erlebnis euch vorstellen? Als er, und jetzt wussten sie, warum er der Chef ist hier. Das ist ganz klar. Es ist ja Jesus, der ist immer der Chef gewesen. Also, und er ist ja da und er ist der, der das Brot gebrochen hat. Und sie erkannten, dieser am Kreuz gestorbene Christus lebt. Leider ist er nachher verschwunden. Aber immerhin, es hat eine tiefe Freude in ihrem Herzen. Dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, lebt. Und achtet mal, wenn wir zu Jesus Christus ein Ja gefunden haben, ihn aufgenommen haben als unseren Retter, wollen auch wir doch, wie einst damals die beiden Emmaus-Jünger, Jesus ganz lieb sagen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Ich meine, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es Abend geworden ist. Wenn ich denke, wie wenig Menschen wirklich an Jesus Christus als ihren Retter glauben. In der Schweiz, schätzt man, sind es ungefähr 5%. Nicht, dass nicht einige religiös werden, aber wirklich sich bekehrt haben, eine Wiedergeburt erleben haben, ihre Sünden Jesus gebracht haben, Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, nur etwa 5%. Das sind wenige. Und wenn ich denke, wie viele Menschen das fluchen, obwohl Gott gesagt hat, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und wie viele Kinder sind da, die ihre Eltern nicht gehorchen, obwohl die Bibel lehrt, ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist wohlgefällig im Herrn. Und wenn ich denke, wie viele lassen sich scheiden von ihrem Ehepartner, obwohl Gott gelehrt hat, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jedes Mal, wenn wir auf dem Zivilstandsamt sind, wenn wir eine Trauung vollziehen, fügt Gott zwei Menschen zusammen. Wir dürfen auswählen, das ist schon lieb von Gott, aber nachher fügt er zusammen. Und dann sagt Gott, was ich zusammengefügt habe, soll der Mensch nicht mehr scheiden. Und immer wieder gibt es Menschen, die den Eindruck haben, es würde nachher besser gehen. Gott fügt zusammen und wir sollen nicht scheiden. Und es steht in der Heiligen Schrift, du sollst nicht töten. Und wie viele Kinder werden schon im Mutterleib getötet. Es ist Abend geworden über unsere Welt. Und wie ist es gut, wenn wir sagen, Herr Jesus, bleibe bei uns. Bleibe in dieser dunklen Zeit, in der wir heute leben. Bitte bleibe du bei mir. Und wenn Jesus Christus bei uns bleibt, in dieser dunklen und immer finster werdenden Welt, brauchen wir keine Angst zu haben. Jesus ist bei mir. Und ich brauche auch vor der Zukunft keine Angst zu haben. Jesus ist bei mir. Was bedeutet denn das für unser Leben, wenn Jesus Christus bei mir ist? Wisst ihr, wer bei mir ist? Der ist bei mir, der Gott selber ist. Und der einen Plan hat für mein Leben. Ich kenne euch nicht. Aber eines weiß ich, Gott hat einen Plan für euer Leben. Und wenn Jesus bei euch ist, wird er euch diesem Plan entsprechend durch euer Leben führen. Einmal führt er durch die Kindheit, durch die Teenagerjahre, durch die Jugendjahre. Und dann später führt er natürlich auch noch. Also die, welche älter sind. Er führt uns durch unser Leben hindurch. Er ist bei uns und er hat ein Ziel. Mit jedem, der sich ihm zugewandt hat, in jedem, der sich für Jesus entschieden hat. Er möchte uns brauchen, damit seine Gemeinde gebaut wird. Dass mit Menschen zu Jesus finden. Und er führt mich so, dass ich brauchbar werde für ihn. Und ich möchte an dieser Stelle allen herzlich danken, die sich investieren hier in dieser Gemeinde. Die ihre Gaben und Fähigkeiten einsetzen, dass diese Gemeinde sich entfalten kann. Man muss nicht Pastor sein, damit man mithelfen kann, eine Gemeinde zu bauen. Ich denke hier an Daniel Lehner, der Gemeindevorsteher ist, oder an Joshua, oder an die anderen Ältesten hier in der Gemeinde, die im Beruf stehen und ein riesiger Segen sind für diese Gemeinde. Ich hatte einen Vater, der stand immer im Beruf, in einem alltäglichen Beruf und war ein riesiger Segen für mein Leben und für die Gemeinde, in der ich war. Gott will mich brauchen, dass durch mich seine Gemeinde gebaut wird. Sind wir bereit dazu? Oder sehen wir immer nur uns selber? Wisst ihr, wenn er bei mir ist, dann tröstet er mich den ganzen Tag. Nein, er will mich brauchen. Er will aus meinem Leben etwas machen, dass wenn ich später in meinem Leben zurückblicke, dass ich staunend sagen kann, Herr Jesus, wie hast du mein Leben gebraucht? Ich kann nur staunen, was du aus meinem Leben gemacht hast. Herr, bleibe bei uns. Heißt auch, wenn er bei mir ist, hilft er mir. Er hilft den jungen Menschen, mit den Eltern richtig umzugehen. Ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem, wenn man sie gut kennt. Und Jesus hilft mir, mit den Eltern in rechter Weise umzugehen. Er hilft mir, an meinem Arbeitsplatz meine Aufgaben bestmöglich erfüllen zu können. Er hilft mir bei der Ehegestaltung. Er hilft mir, das Familienleben in rechter Weise gestalten zu können. Er stellt mir helfend zur Seite, wenn es manchmal schwer ist in meinem Leben. Er ist bei mir. Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und wenn er bei uns bleibt, ist er es, der mich bewahrt. Wisst ihr, er bewahrt uns vor allem. Vor Gleichgültigkeit. Ich darf jetzt jahrelang Pastor sein. Seit dem Jahr 74. Könnt ihr das selber ausrechnen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die haben mit Schwung angefangen, Jesus zu dienen. Und dann haben sie aufgehört plötzlich. Und ich habe nur noch geweint. Ich bin so dankbar, bleibt Jesus bei uns, dass wir den Schwung behalten. Dass wir nicht plötzlich denken, ach, das Gläubigsein. Wisst ihr, wenn wir gläubig sind, werden wir plötzlich in unserem Leben ganz schwere Wege geführt. Ich weiß von vielen, die hier sitzen, die wurden ganz, ganz schwere Wege geführt. Und plötzlich sagt man, ist das jetzt das Ergebnis meines Gläubigseins? Oder ich bin doch gläubig und ich folge doch Jesus nach und muss so viel Schweres ertragen. Passt das zusammen? Und Gott bewahrt mich, dass ich jetzt nicht rebelliere. Es gibt Gläubige, die zu rebellieren beginnen und sagen, ach, dann höre ich doch gläubig. Nützt mir ja gar nichts. Und noch etwas, wenn wir treu eine Gemeinde besuchen, werden wir plötzlich enttäuscht von anderen Gläubigen. Enttäuscht. Dass man sagen muss, das hätte ich nie gedacht von der. Das hätte, und dann will sie doch so fromm sein, oder? Und nie gedacht von dem. Und plötzlich wendet man sich von Jesus ab, enttäuscht und sagt, ah, die Gläubigen sind nicht besser als die Ungläubigen. Achtet mal, was wir brauchen, ist Bewahrung. Bewahrung, bis wir einmal im Himmel ankommen. Und der Teufel will alles dran setzen, dass wir auf dem Weg plötzlich stehen bleiben. Und jeder hat einen Grund, warum er plötzlich nicht mehr treu Jesus nachfolgt. Ich habe schon mit Leuten geredet, die haben mir eine halbe Stunde lang erzählt, was sie alles Negatives erlebt haben. Ich habe ihnen alles geglaubt. Aber ich habe gesagt, aber es ist doch kein Grund, sich von Jesus abzuwenden. Ist doch kein Grund. Herr, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns. Und wir wollen nie sagen, Herr Jesus, jetzt habe ich genug von dir. Ich mag dich nicht mehr. Ich habe so Schweres erlebt im Leben. Ich habe so viele Schwierigkeiten gehabt. Herr, bleibe bei uns. Ich glaube, wir müssen das noch viel mehr beten. Viel mehr. Ich habe Leute erlebt, die haben hier mit Eifer mitgemacht in der Gemeinde. Heute sind sie nicht mehr da. Haben Schweres erlebt, sind enttäuscht über Jesus. Herr, bewahre uns. Bewahre uns auf dem Weg mit dir, dass wir einmal das Ziel erreichen, dass wir einmal in der Herrlichkeit sind. Herr, bleibe bei uns, dass wir einmal am Ziel ankommen. Zusammenfassend haben wir gesehen, Jesus Christus zeigt uns zuerst, warum er am Kreuz sterben muss. Er muss wegen dem armen Maurhofer muss er am Kreuz sterben. Nicht wegen der bösen Juden und Römer, um die ihn nicht verstanden haben, sondern meine Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Deine Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Unsere Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Und jetzt bietet uns Jesus die Sündenvergebung an. Sind wir bereit, die anzunehmen? Und dieser Jesus ist auferstanden, er lebt heute. Und er möchte eines in meinem Leben Wohnung nehmen. Und sagen, ich will bei dir wohnen, ich möchte bei dir einkehren und dir die Stellung der Gotteskindschaft schenken. Haben wir Jesus aufgenommen? Und haben wir verstanden, warum wir beten müssen, Herr, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Dass wir sagen, Herr Jesus, ich bin so froh, dass du mir deinen Plan zeigst im Leben. Ich will deinem Plan entsprechend mein Leben leben. Und ich brauche deine tägliche Hilfe. Und vor allem bewahre mich. Bewahre mich, dass ich nicht aufhöre, plötzlich dir treu nachzufolgen. Bitte bewahre mich. Bewahre mich, bis ich dich sehen darf in Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht. Dass ich dich sehen darf. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Amen. Ewige Gericht, das ich hätte tragen müssen in Ewigkeit, dass du das getragen hast und dass du mir jetzt die Sünden vergeben hast. Ich kann dir gar nie genug danken, Herr Jesus. Und ich bitte dich jetzt für die, die heute Morgen da sind, die Sündenvergebung noch nie angenommen haben, schenk, dass sie sie doch annehmen. Und du bist auferstanden, Herr Jesus. Und du hast einen Wunsch. Du möchtest bei uns Wohnung nehmen. Bitte schenk, dass wir sagen, Herr Jesus, kehre du in meinem Leben ein. Nimm du bei mir Wohnung, damit ich ein Kind von dir sein kann. Und dann wollen wir auch sagen, Herr, bleibe bei uns. Schenk, dass wir unser Leben deinem Plan entsprechend leben können. Dass wir etwas bewegen können für dich auf dieser Erde, Herr Jesus. Nicht nur unser Leben lang um uns selber drehen, sondern dass wir etwas bewegen, dass deine Gemeinde gebaut werden kann, dein Reich vorangebracht werden kann. Und Herr Jesus, bleibe bei uns. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe am Arbeitsplatz. Wir brauchen deine Hilfe bei der Ehegestaltung. Wir brauchen deine Hilfe bei der Familiengestaltung. Wir brauchen dich, um in der Gemeinde das zu tun, was du möchtest. Herr, bleibe bei uns, bewahre uns, dass wir in den schweren Zeiten des Lebens dich nicht anklagen, Herr Jesus. Dir nicht davonlaufen und einfach sagen, ach, was nützt mir schon das Gläubigsein. Und wenn andere Gläubige uns derart enttäuschen in ihrem Verhalten, dass wir nicht sagen, ach, doch alles das Gleiche und dir den Rücken zukehren. Schenk, dass wir sagen, Herr, bleibe bei uns. Wir haben es nötig, dass wir unser Leben aus deiner Gegenwart herausgestalten können. Erbarme dich über uns. Amen.